einer philosophischen Frage beginnen und dich fragen und uns fragen, woher wissen wir, wer wir sind? Woher weiß ich, wer oder was ich bin und woher weißt du, wer du bist? Zum Beispiel, woher weiß ein Arzt, dass er ein Arzt ist? Woran erkennen wir einen Arzt? Woran können wir sehen, dass dieser Mensch, dass wir uns ihm anvertrauen können, dass wir zu ihm gehen können und dass er uns auch in unserer Krankheit helfen kann? Nun, für einen Arzt, dass wir ihn als solches erkennen, bedarf es, denke ich, zwei Dinge. Zunächst sollten wir wissen, dass dieser Mann gut ausgebildet ist. Ja, dass er ein Studium absolviert hat, was hier in Deutschland mindestens 6 Jahre dauert, dass er dann sein Staatsexamen abgelegt hat und dass er dann dieses Zertifikat zu Hause hängen hat, dass wir sehen können, alles klar, dieser Mann hat studiert, er ist ausgebildet, er ist ein Arzt. Aber reicht das, um wirklich festzustellen und festzuhalten, dass dieser Mann ein Arzt ist? Ich denke, es bedarf noch einer zweiten Sache, die wir brauchen. Ich denke, wir sollten auch in seinem Leben sehen, dass er täglich entweder in einer Praxis oder im Krankenhaus aktiv ist und dort Menschen behandelt und Menschen therapiert. Und dann, wenn wir seinen weißen Kittel sehen und wenn wir ihn in seinem Umfeld sehen und wenn wir sehen, was er macht, dann können wir sagen, ja, dieser Mann ist ein Arzt, weil er die Tätigkeiten eines Arztes ausführt. Und so können wir ihn an seinem Beruf erkennen, wenn er also A, diese Ausbildung hatte, die Grundlage hatte, die er braucht und aber auch aktiv tätig ist. Denn wenn dieser Arzt jetzt auf einmal anfängt, Autos zu reparieren, fällt es uns doch auf einmal schwer, ihm zu vertrauen, zu sagen, alles klar, du kannst auch mich behandeln. Und nicht nur, dass es diese beiden Dinge braucht, die Grundlagen und auch die Tätigkeit, sondern auch diese Reihenfolge ist wichtig, in der das geschieht. Zuerst braucht dieser Arzt ein Studium. Wenn wir das umtauschen, denke ich, kommen wir in Probleme, wenn irgendjemand einfach anfängt zu sagen, alles klar, ich behandle dich jetzt und schneide dir deinen Blinddarm raus. Ich denke, da würde es uns schwerfallen, uns dem anzuvertrauen. Aber der Arzt, er hat das Studium zuerst und danach kann er dann die Dinge eines Arztes tun und heute auch wunderbare Dinge tun, Schmerzen lindern, Krankheiten heilen. Und eben braucht es diese beiden Dinge. Und jetzt die relevante Frage für uns heute Morgen ist, woran erkenne ich denn einen Christen? Woran kann ich denn bei anderen, aber vor allen Dingen, woran kann ich bei mir sehen, dass ich wirklich ein Christ bin? Woher wissen du und ich, dass wir wirklich wiedergeboren sind? Und ich freue mich, dass wir uns endlich wieder der zweiten Petrus-Reihe widmen können. Und ich würde euch gerne bitten, mit aufzuschlagen, den zweiten Petrusbrief. Und wir wollen uns heute genau dieser Frage widmen, weil Petrus uns diese Frage stellt und diese Frage behandelt. Und erinnert euch auch bitte an die Empfänger dieses Briefes. Auch ihnen lastete vielleicht diese Frage auf. Denn seit sie an Christus glauben, haben sie nur Verfolgung erlebt, haben sie Schwierigkeiten über Schwierigkeiten gehabt. Und sie fragten sich vielleicht, ist das wirklich, was Gott sich vorstellt in meinem Leben, dass ich so lebe? Bin ich wirklich gerettet, wenn es mir so ergeht? Und auch diesen Fragen wollen wir uns heute weiter stellen, wenn wir die nächste Stelle uns anschauen. Und bevor wir das machen, lasst uns noch mal ein bisschen in den Kontext schauen. Schaut mit mir gerne noch mal rein. Vor einigen Wochen hatten wir die ersten 4 Verse uns angeguckt. Und was war da herausragend? Wir sahen, dass Simon Petrus, der Knecht und der Apostel Jesu Christi, diesen Brief schreibt. Ein Apostel mit Autorität und mit Gnade von Gott. Und dieser Apostel schreibt uns, dass wir den gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Ja, du und ich, wir haben den gleichen Glauben, den auch der Apostel Petrus hatte. Und diesen Glauben haben wir empfangen. Es war ein freies Geschenk von Gott. Und dann mussten wir aber auch sehen oder durften wir auch sehen, dass diese Geschenke, die Gott uns gibt, auch dazu da waren, befreit zu leben in einem Leben von Gottesfurcht. Und was hat Gott uns gegeben? Schaut nochmal in Vers 3 bitte. Was hat Gott uns gegeben, um so zu leben? Er hat uns alles gegeben. Alles, was wir brauchen, hat Gott uns gegeben. Und noch mehr hat er uns geschenkt. Vers 4. Er hat uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt. Ich hoffe, dass ihr letztes Mal ein bisschen mit einem Staunen und einem Lächeln nach Hause gegangen seid, zu wissen, was Gott alles für uns bereits gegeben hat, welche Grundlage er für unser christliches Leben gegeben hat, auf der wir aufbauen. Und ein Leben als Christ braucht eine solide Grundlage und ein solides Fundament. Und ich danke Gott, dass ich es nicht bin, der dieses Fundament ist, sondern dass Gott mir dieses Fundament gibt mit all den Gaben, die wir bekommen haben. Und wie viel mussten wir bis hierhin tun? Nichts. Wir sehen, alles hat Gott getan. Ja, Gott war der, der es uns geschenkt hat. Und wenn wir jetzt in den nächsten Text reinschauen, also die Verse 5 bis 11, dann ist jetzt die Frage, was fangen wir mit dem allem an? Ja, Gott hat uns alles gegeben, er hat uns alles geschenkt. Wie reagieren wir darauf? Ist jetzt die Reaktion, Hände in den Kopf, Füße hoch, entspannen und sagen, alles klar, Gott hat alles gemacht, ich muss jetzt nichts mehr machen. Ist das, wie Petrus denkt und wie er möchte, dass wir leben? Ich denke, nein, wir werden es gleich sehen. Und seine erste Aufforderung, die er an uns und dich und mich heute stellt, ist, lass deine Errettung sichtbar werden. Lass das, was Gott dir gegeben und geschenkt hat, sichtbar werden in deinem Leben. Und er sagt uns auch, wie wir das machen sollen. Und jetzt lasst uns den ersten Vers des heutigen Textes lesen, 2. Petrus 1, Vers 5. Schaut gerne mit rein. Da sagt Petrus, also er gibt uns alles und eben deshalb, weil er uns alles gegeben hat, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Okay, also das verbindende Denken, was Petrus hier benutzt, sind diese ersten beiden Worte, eben deshalb oder in der Schlachter so. Ja, also wir haben Vers 3 gesehen, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, deswegen wendet jetzt allen Fleiß auf. Wendet allen Fleiß auf, setzt allen Eifer daran. Okay, also was auch immer Petrus jetzt denkt, er will jetzt, dass wir aktiv werden. Er will nicht, dass wir sitzen und sagen, okay, Gott hat alles gemacht, ich muss nichts mehr tun. Sondern es kommt Petrus gar nicht mal in den Sinn, darüber nachzudenken, zu sagen, dass wir uns entspannen können. Sondern jetzt können wir endlich anfangen. Nachdem Gott uns diese Grundlagen gegeben hat, dürfen wir jetzt aktiv werden. Und auch das, schaut nochmal in den Text, sollen wir nicht halbherzig machen, sondern wie sollen wir es machen? Wir sollen allen Eifer, allen Fleiß daran setzen. Also was auch immer jetzt kommt, müssen wir mit einer größtmöglichen Motivation und Leistung machen. Und was sollen wir tun? Wir sollen dem Glauben, erinnert euch, der uns geschenkt wurde, wir sollen dem Glauben Dinge zutun oder wie es hier heißt, darreichen. Und dieses Wort darreichen ist sehr interessant und wird uns auch später nochmal begegnen. Deswegen lass uns nochmal ein bisschen über dieses Wort nachdenken. Dieses Wort hat mit einer Rolle zu tun, die damals in der Kultur vorhanden war. Wie wir heute, gab es damals Festivals, es gab Auftritte von Theater und auch Chöre sind in verschiedenen Orten aufgetreten. Und jede dieser Veranstaltungen brauchte einen Veranstalter, ja, einen Gastgeber, jemand, der die ganze Party geschmissen hat. Und diesen jemand nannte man Epigorego. Er war der Geldgeber der ganzen Geschichte. Ja, man brauchte Geld für das Essen, für das Trinken, um die Bühne herzurichten, die Dekoration. Und es war üblich und es war sogar ein Wettbewerb unter den verschiedenen Epigoregos, sich zu überbieten, darin großzügig zu sein. Ja, also nicht nur das Mindeste zu zahlen, was zu zahlen ist, sondern im Überfluss großzügig alles zur Verfügung zu stellen, um dieses Fest zu veranstalten. Und also für uns sollen jetzt auch wir was machen. Wir sollen unserem Glauben, den Gott uns gegeben hat, Dinge hinzutun. Wir sollen es mit allem Fleiß machen und wir sollen es überschwänglich tun, großzügig, mit all unserer Kraft. Und was sollen wir jetzt also mit all unserer Kraft und überschwänglich tun? Schaut mit in den Text. Wir sollen jetzt unserem Glauben Dinge darreichen. Lass uns zusammen diese Liste lesen. Ich lese die Verse 5 bis 7. Da heißt es, also nochmal, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Also Petrus sagt, Gott hat alles getan, jetzt seid ihr dran. Ihr seid am Zug und ihr sollt diese Tugenden eurem Glauben hinzufügen und ausleben. Und bevor wir jetzt genauer tiefer in diese Liste reinschauen und schauen, wie sie in den Fluss von dem Text passt, lasst mich einmal diese Tugenden ein bisschen definieren. Also als erstes sollen wir tugendhaft sein oder die Tugend darreichen. Man kann es auch mit Exzellenz übersetzen. Im eigentlichen Sinne bedeutet es, seine Bestimmung zu erfüllen. Und so konnten nicht nur Menschen, sondern auch zum Beispiel Gegenstände mit diesem Wort tugendhaft sein. Ja, ein Messer ist tugendhaft, wenn es scharf ist und wenn es gut schneiden kann. Ein Pferd zum Beispiel ist tugendhaft, wenn es schnell rennt. Oder ein Wettkämpfer, wenn er siegreich siegt. Und jetzt die Frage an uns. Wie kann ein Mensch tugendhaft sein? Wie kann ein Mensch seine Bestimmung erfüllen? Und das ist jetzt ein bisschen auch wieder eine philosophische Frage, aber Petrus hat die Frage bereits für uns beantwortet, was es bedeutet, tugendhaft zu sein und unsere Bestimmung zu erfüllen. Schaut nochmal kurz hoch in Vers 3, denn da kommt dieses Wort Tugend auch vor. Im zweiten Teil sagt es über Gott, Gott, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und das ist, was Petrus sagt, ist, was es bedeutet, seine Bestimmung zu erfüllen, so zu sein wie Gott. Christus Ähnlichkeit. Und das sehen wir auch sehr oft im Neuen Testament immer wieder sich spiegeln. Dass wir, auch wie er sagt in Vers 4, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Das ist unsere Bestimmung. Das ist, wozu wir geschaffen wurden und was wir erreichen sollen. Und das sollen wir also tun. Wir sollen an unserer Christusähnlichkeit arbeiten. Was ist das Nächste? Das Nächste, in der Tugend sollen wir aber auch die Erkenntnis darreichen. Und Erkenntnis hier bezieht sich auf das Wachsen im Wissen und in der Erkenntnis, im Verstehen darüber, wer Gott ist, was ihm gefällt, sein Wille. Das hatte ich letzten Predigt schon ausführlich behandelt, weil das auch in diesem Brief wichtig ist. Und auch dieser Brief wurde ja geschrieben, weil Irrlehrer drohten, in diese Gemeinde zu kommen und sie zu infiltrieren. Und deswegen sagt Petrus eben auch, arbeitet an eurer Erkenntnis, kennt die Schrift. Denn die Medizin gegen falsche Lehre ist nicht weniger Lehre, sondern ist mehr gute und wahre Lehre. Deswegen sollen wir also auch in unserem Glauben, in der Erkenntnis und im Verständnis der Schrift wachsen. Als nächstes sollen wir selbstbeherrscht sein. Selbstbeherrschung hat mit den Lüsten und den Begierden unseres Fleisches zu tun. Er sagt hier also, dass wir nicht von unseren Lüsten und Begierden beherrscht werden sollen, sondern dass wir über sie herrschen sollen, dass wir unseren Körper unter Kontrolle haben. Und auch das war wieder ein Peitschenhieb gegen die Irrlehrer, denn sie, wie Petrus später sagt, sie sind zum Beispiel geübt in Habsucht und in Ausschweifung. Und so sollen wir unseren Leib beherrschen und nicht nach dem Fleisch leben, sondern unter Kontrolle halten. Und so wie die Selbstbeherrschung um die Lüste ging, so ist der nächste Punkt, den Petrus hier bringt, dass wir ausharren sollen, standhaft ausharren sollen. Und das hat mit Leiden zu tun. Ja, so wie wir uns kontrolliert sein sollen in Lüsten, sollen wir auch kontrolliert sein in Leiden und in Schwierigkeiten und uns nicht umwerfen lassen, wenn diese Leiden kommen, sondern verstehen, wie wir Gott wohlgefällig damit umgehen können. Und dass auch, wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir standhaft sind und dass wir standhaft in unserem Glauben bleiben. Was ist das Nächste? In dem Ausharren aber die Gottesfurcht. Und Gottesfurcht hat damit zu tun, dass wir eine innere Einstellung auf Gott ausgerichtet haben. Dass wir uns nicht vor Menschen fürchten, sondern dass wir uns vor Gott fürchten. Dass wir unsere Taten danach messen und danach einstellen und steuern lassen, was Gott wohlgefällt. Und was er mag und was er nicht mag und was seinem Willen entspricht. Und dass eben dieses Leben unsere innerste Einstellung wird und unser innerstes Herzensanliegen. Als Vorletztes nennt er dann die Bruderliebe. Wir nun, also die wir Gott fürchten, wir verstehen auch, dass seine Gemeinde von ihm und von seinem Sohn erkauft wurde. Und auch deswegen sollen wir unser Leben hingeben für unseren Nächsten in der Gemeinde, für den auch Christus gestorben ist. Und nach neutestamentlicher Tradition, eine Liste, die mit Glauben anfängt und Tugende beinhaltet, hört sie mit der Liebe auf. So wie auch in 1. Korinther 13,13, wo es heißt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von denen ist die Liebe. Ja, Agape, Liebe, die aufopfernde Liebe für unseren Nächsten, die aufopfernde Liebe für Gott. Und das sind die Punkte, die Petrus hier aufführt und die sagst, und wo er sagt, dass du diese in deinem Glauben hinzutun sollst. Hierin sollst du wachsen. Und das sollst du nicht so nebenbei machen oder mal am Samstagvormittag oder im Urlaub, sondern das soll etwas sein, womit wir täglich beschäftigt sind, woran wir eifrig streben zu arbeiten und woran wir allen Fleiß setzen, um darin zu wachsen. In Christusähnlichkeit, in Wissen über Gott und die Schrift, in Selbstbeherrschung, standhaften Ausharren, auf eine gottausgerichtete Einstellung, Bruderliebe und letztendlich auch Liebe. Und bist du eifrig in deinem Leben bestrebt, das in deinem Leben größer zu machen? Das in deinem Leben als Priorität zu setzen, zu sagen, ich arbeite an Christusähnlichkeit. Und wenn Schwierigkeiten kommen, möchte ich standhaft sein. Und an dieser Stelle in der Vorbereitung musste ich auch selber ein bisschen innehalten und über meine Ziele und über meine Prioritäten nachdenken. Denk vielleicht mal an deine sogenannte Bucketlist, also was steht auf deinem Lebensplan. Ist das Christusähnlichkeit oder ist das vielleicht sowas wie, ich möchte den und den Job, die und die Karriere, das und das Geld, den und den Lebensstandard, die und die Freizeit, so und so viel Quadratmeter Garten, so und so viel Autos oder der Traumurlaub irgendwo. Das sind doch normalerweise Dinge, die natürlicherweise irgendwie schaffen, auf unsere Lebensliste zu kommen. Und das sind alles so eine weltlich produktiven Dinge. Ja, wir wollen Dinge schaffen und produktiv sein, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ist das wirklich die Priorität für uns als Christen? Und das, mein Lieben, ist nicht Gottes oder christliche Produktivität. Christliche Produktivität ist das Wachstum am inneren Menschen. Unsere Errettung, die wir bekommen haben durch Gott, die Grundlagen, alles, was er geschenkt hat, sichtbar werden zu lassen und auszuleben. Was ist primär dein Ziel? Was ist primär dein Fokus im Wachstum? Und lass uns nochmal den nächsten Vers kurz mit anschauen, den ersten Teil, macht es nochmal so deutlich. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, ja, alle diese Dinge sollen da sein, all diese Dinge sollen in eurem Leben zunehmen. Das ist etwas Gutes und das ist christliche Produktivität, woran wir allen Eifer setzen sollen. Wir sind nicht hier, um weltlich besser zu leben als unsere Kollegen, ja, um noch mehr Geld zu verdienen als der Nächste. Wir sind hier, um das auszuleben, um das zur Blüte zu bringen, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen möchte ich, dass wir heute und du heute eindringlich verstehst, dass wir errettet sind und errettet wurden, um heiliger zu leben. Und Christus hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Paulus sagt das auch in Kolosser 1, Verse 22 und 23. Ich lese sie kurz vor, da heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, ja, wir waren alle dort, wir waren alle feindlich Gott gegenüber, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Also wir wurden errettet, um, jetzt kommt der Zweck, warum wir errettet wurden, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist, wonach unser Leben aussehen soll. Aber jetzt fragst du berechtigt, wie können wir das dann machen? Ich weiß jetzt, okay, das ist auf Gottes Liste, aber wie kann ich wachsen in Christusähnlichkeit? Wie sieht dieses Wachstum in Liebe aus? Und da kommt auch die Frage, muss ich diese Liste jetzt so nehmen, als ich nehme das eine und dann das nächste und dann das nächste? Also muss ich zuerst in der Tugend wachsen? Muss ich zuerst komplett Christusähnlich sein, um danach in der Erkenntnis zu wachsen? Und wenn ich fertig bin, komplett in der Erkenntnis, dann nehme ich mir das nächste und arbeite an meiner Enthaltsamkeit. Ich denke nicht, dass das der Fahrplan ist, den Petrus uns hier vorgibt. Denn wir hatten gerade gelesen in Vers 8, dass er sagt, wenn diese Dinge alle bei euch vorhanden sind und wenn diese Dinge alle zunehmen. Das ist wie in einem Garten, ja, wo es verschiedene Blumen und verschiedene Pflanzen gibt, die alle gleichzeitig wachsen. Ja, die Rose wartet nicht, bis die Lilie fertig ist, sondern alle wachsen gleichzeitig. Und auch so ist der Gärtner bestrebt, alles zu wässern und sich um alles zu kümmern, damit alles im Leben wächst. Und das sollen wir, und das ist wirklich der Auftrag, den Gott an uns und dich und mich stellt, sollen wir allen Eifer daran setzen, zu wachsen. Natürlich ist es die Wahrheit, dass Gott in uns auch das Wachstum vollbringt. Und ohne ihn wird es auch nicht gehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns diese ersten vier Verse im Hinterkopf behalten, zu verstehen, dass dieses Leben nur möglich ist, weil Gott uns die Voraussetzung und die Grundlage dafür schenkt. Und dennoch sollst du aktiv dabei sein. Wenn die Anfechtung kommt, sollst du nicht sagen, Gott hat alles gemacht und ich muss nichts machen, sondern du sollst aktiv daran arbeiten, deine Gedanken zu kontrollieren. Und wenn du deinen Bruder in Not leiden siehst, nicht zu sagen, Gott wird sich um dich kümmern, sondern du sollst aktiv deinem Bruder lieben und hingehen und ihm helfen. Und das Sprichwort ist hier wirklich wahr, dass es heißt, bete so, als ob alles von Gott abhängt und lebe so, als ob alles von dir abhängt. Und das ist die Symbiose. So leben wir mit Gott zusammen. Ja, Gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Aber wir sollen es auch nehmen und anwenden. Das ist eben die Frage, ne? Kommt das alles aus uns allein? Lehre ich jetzt hier vorne ein bisschen Werksgerechtigkeit, ja, dass wir es schaffen können? Und nochmal, die Grundlage sind die Verse 1 bis 4. Auf dieser Grundlage leben wir und das ist die Grundlage für jeden Christen und woran wir erkennen können, dass ein Christ ist, indem wir uns seine Verheißungen annehmen und auf das bauen, was Gott uns schenkt. Und dieses Wachstum ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig, weil Petrus sagt, wachse, sondern weil dieses Wachstum oder auch Nichtwachstum Auswirkungen nach sich hat, nach sich zieht. Und deswegen ist die nächste Aufforderung von Petrus an uns heute Morgen, ist, bedenke die Auswirkung deines geistlichen Lebens. Bedenke, was für Auswirkungen es hat, wenn du darin wächst und auch, wenn du darin nicht wächst. Das sind die nächsten beiden Verse, Verse 8 und 9. Lass uns nochmal reinschauen. Heißt es, denn wenn diese Dinge, also diese Tugenden, bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ja, also ob du eifrig danach strebst, das auszuleben oder nicht auszuleben, hat Konsequenzen und wird sichtbar sein. Und in diesen beiden Versen spricht Petrus zwei verschiedene Gruppen an. Bevor wir uns das im Detail angucken, möchte ich kurz klären, um wen es hier geht. Also Vers 8 habt ihr hoffentlich mitgelesen, dass es hier um die geht, die wirklich wachsen, die diese Liste nehmen und wo es wirklich deutlich wird in dem Leben, dass sie in diesen Tugenden wachsen. Die zweite Gruppe hingegen wächst nicht. Aber sind das jetzt Ungläubige oder sind das Gläubige? Schaut nochmal in den letzten Teil von Vers 9. Da heißt es, und die, die also nicht wachsen, sie haben die Reinigung von ihren früheren Sünden vergessen. Das sind auch Christen, um die es hier geht. Ja, sie wurden gereinigt, aber sie haben diese Reinigung vergessen. Erstmal als Grundlage, wenn wir uns diese beiden Verse anschauen, es geht um beides Mal um Christen. Die einen, die wachsen und die anderen, die Christen sind, aber durch eine Zeit der Fruchtlosigkeit gehen. Und die einen, die wachsen, ja, bei denen diese Dinge vorhanden sind und zunehmen, was passiert bei ihnen? Sie werden im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Ja, dieses Wort Erkenntnis ist für diesen Brief so essentiell und so wichtig. Und diese Erkenntnis Christi, ja, das ist der Antrieb, das ist der Motor eines Christen, wonach wir uns sehen und wonach wir uns streben. Vor einigen Wochen hat Nick gepredigt und diesen Vers gepredigt, Philipper 3, Vers 8. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Ja, das ist unser Ziel und das ist, wonach wir streben. Und was er hier sagt, wenn wir in diesen Dingen wachsen, kommen wir dahin. Also wenn du dich fragst, ja, wie kann ich denn in meinem Leben diese Erkenntnis deutlicher machen? Wie kann ich denn in meinem Leben zu dieser Erkenntnis kommen? Hier ist die Liste. Petrus gibt uns die Anleitung dafür, wie wir zu dieser Erkenntnis kommen können. Und das ist eben auch so ein bisschen, wo sich die Perspektiven auch für mich ein bisschen weiter geöffnet haben und ich mehr verstanden habe und mir die Frage gestellt habe, ist mir diese Erkenntnis Gottes wichtig? Will ich dahin kommen? Und hier eben auch wieder die Frage, wie wichtig ist es dir, wenn du zum Beispiel umziehen solltest, entweder einen guten Job zu haben oder eine solide Gemeinde zu finden, ja, nette Kollegen zu haben oder einen soliden Hauskreis? Ist es das wert, für die Erkenntnis Christi einen Job zu verlassen, der mich vielleicht zum Sündigen anhält oder wo ich versucht bin, um Zeugnis zu sein? Oder ist es das wert, auch vielleicht eine Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, nicht zu schaffen, um meinem Bruder zu lieben und selber auch in der Bruderliebe zu wachsen? Und Gott verheißt hier Wachstum in der Erkenntnis seiner selbst, wenn wir sagen, ja, es ist es wert, für meinen Bruder einzustehen und Liebe auszuüben. Es geht hier eben darum, dass wir die Priorität haben zu sagen, ich möchte an diesem Inneren wachsen und möchte nicht primär meine Produktivität schaffen oder meine To-Do-Listen abhaken. Das sind die wachsenden Christen. Ja, sie nehmen diese Liste und sie kommen zu dieser Erkenntnis. Jetzt lasst uns mal die anderen angucken, die, ich nenne sie mal, stagnierenden Christen. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Sie haben vergessen, wer sie eigentlich sind. Sie haben vergessen, wem sie gehören, wer ihr Herr ist und wer ihr Befehlsgeber ist. Sie haben vergessen, wovon sie errettet wurden und wozu sie auch befreit und errettet wurden. Und sie haben vergessen, dass sie der Welt gekreuzigt sind und dass die Welt ihnen gekreuzigt wurde durch das Kreuz Christi. Aber nicht nur, dass sie diese Errettung vergessen haben, sondern sie sind blind, geistlich blind. Und Petrus beschreibt das hier sehr interessant. Diese Blindheit ist Kurzsichtigkeit, ja, Myopie. Und was das ist, ist, man kann nur Dinge um sich herum scharf sehen, aber Dinge, die in der Ferne liegen, die sind unscharf und die kann ich nicht mehr richtig fokussieren und auch nicht erkennen und sehen. Die also, die nicht in Eifer reinsetzen, in diesen Tugenden zu wachsen, sie haben nur ihren Blick auf das Weltliche, auf das Irdische. Und sie sehen nicht das Himmlische und das Zukünftige. Und es erschließt sich uns auch ziemlich einfach, wenn wir zum Beispiel Ausharren nehmen. Ich kann nicht wachsen im Ausharren, wenn ich nicht die Krone sehe, die mir verheißen ist. Ich kann nicht wachsen im Ausharren, wenn ich wie Paulus verstehe, dass das in mir Herrlichkeit produziert und bewirkt, wenn ich ausharre. Und hier sind wir wieder bei den Verheißungen Gottes. Wir können nur wachsen, wenn wir auch in die Ferne geistlich sehen können. Und nur dann können wir überhaupt auch die Verheißungen, die Gott uns gibt, annehmen und uns auf die Ewigkeit freuen und auch Dinge hier erdulden und ertragen und wachsen in diesen Dingen. Wenn ihr nicht wachst, dann seid ihr blind. Seid ihr geistlich blind und schaut nur auf das Irdische. Ihr schaut nur auf den Schmerz. Ihr schaut nur auf das Leid, was um uns herum ist. Um die Sorge, um die Zukunft und um eure Familie. Aber das ist nicht, wie Gott möchte, dass wir leben, sondern wir sollen wachsen und uns diese Dinge nehmen, die Verheißung Gottes nehmen und wachsen. Aber nochmal zurück zu Vers 8 gibt Petrus hier eigentlich eine noch eindringlichere Warnung als die Blindheit. Also die Warnung vor der Fruchtlosigkeit. Ja, denn er sagt ja, die wachsen, sie werden nicht fruchtlos und nicht träge sein. Also sind auf der anderen Seite die nicht wachsen, fruchtlos und träge. Und fruchtlos und träge, wenn ihr diese Wörter hört, ja, was kommt euch da in den Sinn? Wie stellt euch das vor? Ja, ich stelle mir das so vor, es passiert halt einfach nichts. Ja, wenn ich träge auf der Couch sitze, ich komme in meinem Leben nicht voran. Ich mache nichts besonders Produktives. Und auch wenn ein Baum fruchtlos ist, er steht da, er saugt Wasser, aber es kommt nichts raus. Er ist träge und faul. Und man bleibt auf der gleichen Stelle stehen und kommt nicht voran. Und das ist eine fatale Warnung. Denn lasst mich mal vorlesen, was Jesus über fruchtlose Menschen sagt. In Johannes 15, Verse 1 bis 6, ich lese die ersten beiden Verse mal, sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, also fruchtlos ist, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, sodass sie mehr Frucht bringt. Und in Versen 5 und 6 sagt er nochmal: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das sehen wir auch hier in diesem Text. Wenn aber jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Um klarzumachen, hier geht es in Johannes 15 um Ungläubige, die keine Frucht bringen und hinausgeworfen werden. Petrus spricht hier aber von Christen, die durch eine Zeit der Fruchtlosigkeit gehen. Aber warum ich diesen Text genommen habe, zu zeigen ist, woher weiß dieser Mensch, ob er in dieser einen Gruppe oder in dieser anderen Gruppe ist? Wenn ich in dem Leben es nicht sehen kann, dass diese Früchte vorhanden sind und dass sie wachsen, woher weiß er dann, zu welcher Gruppe er gehört? Ist er bei den fruchtlosen Christen oder ist er ein fruchtloser Mensch, der am Ende ins Verderben geht? Und das bringt eine große Portion Unsicherheit in unser Leben. Bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich in der Familie Gottes? Werde ich, wenn ich sterbe und auf meinem Totenbett liege, werde ich danach Christus sehen und bei ihm sein? Und umso eindringlicher ist eben diese Warnung von Petrus vor der Fruchtlosigkeit. Denn Petrus geht es hier darum, dass wir Gewissheit haben, dass wir standhaft sind und fest sehen und bestätigt sehen in unserem Leben, ja, wir gehören Christus an. Und wir haben letztes Jahr durch den ersten Johannesbrief gepredigt und dort eine Reihe von Tests gesehen. Und das sehen wir hier auch bestätigt durch Petrus. Bist du gehorsam diesen Dingen gegenüber und wächst du im Glauben? Und deswegen der dritte Punkt und die dritte Ermahnung und die dritte Aufforderung heute, die Petrus uns gibt, ist: Sei deiner Errettung gewiss, mach sie fest. Also bis jetzt gehen wir in die Verse 10 und 11. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, den ganzen Fluss von Gedanken, den Petrus bis hierhin gemacht hat. Also er hat gesagt, dass Gott uns alles geschenkt hat, ja, um ein Leben in Gottesfurcht zu leben. Wir sind gerettet und wir haben alles bekommen. Und weil wir alles bekommen haben, deswegen sollen wir jetzt produktiv sein, christlich produktiv sein, wachsen in diesen Früchten, fruchtbar sein. Denn so erfüllen wir die Bestimmung auch, die Gott für uns gibt, dass wir Christus ähnlich sind. Wenn wir allerdings aber nicht wachsen und nicht in dieser Art und Weise produktiv sind, dann sind wir geistlich fruchtlos und sind wir geistlich träge. Und wir werden unsicher über unsere Errettung. Und das ist wichtig, weil jetzt kommt das Wort darum. Wegen diesen Dingen, darum, Vers 10, lest mit: Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung oder Wählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und wieder legt Petrus einen nach und sagt: Seid fleißig und macht diese Erwählung und diese Berufung fest. Gott beruft uns und Gott erwählt uns in die Nachfolge Christi. Und auch hier ist wieder Petrus so interessant. Er ist in seinem Denken so konsistent. Er sagt zuerst: Ja, Gott hat euch alles gegeben. Jetzt aber seid ihr dran. Und in einem Vers sagt er genau das Gleiche. Gott erwählt und beruft, aber ihr seid auch wieder am Zug. Ihr sollt das festmachen. Und hier bringt er in diesem Einsatz wieder diesen Denkansatz zum Ausdruck. Ja, es ist nicht nur Gott und es ist nicht nur wir. Ja, und diese Diskussion über die Souveränität des Menschen und die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen, ja, ist eine schwierige, aber für Petrus ist es hier gar kein Widerspruch. Er sagt ja und ja. Ja, Gott erwählt und beruft und ja, du bist dran. Und ja, du sollst das ausleben. Und auch Paulus sagt es in Philipper 2, in Vers 12, er sagt, bewirkt euer Heil. Das, was Gott euch gerettet hat, wozu ihr gerettet worden seid, das nehmt und bewirkt. Und an deinen Taten und an deinem Wesen, wie du lebst und wie du es auswirkst, können wir sehen, ob du gerettet bist und dass du gerettet bist. Ich meine, willst du das nicht auch? Ein Leben leben als Christ in Gewissheit. Dass egal, was kommt, dass egal, wann ich sterbe, ob heute, morgen oder in 10 oder in 80 Jahren, dass wir wissen, dass wir bei ihm sein werden. Dass wir mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben, sondern dass wir bei ihm sein werden. Also leg los und mach diese Erwählung und Berufung fest. Und nicht nur das, sondern er gibt uns auch noch eine nächste unglaubliche Verheißung. Ja, dieser Text ist voll mit Hammeraussagen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, also diese Liste in eurem Leben sichtbar werden lasst, werdet ihr niemals straucheln. Die nächste Bombe, die Petrus hier platzen lässt. Wir werden niemals straucheln. Bedeutet also niemals sündigen, wenn wir uns dieser Liste widmen. Und das ist vielleicht erstmal eine unglaubliche Aussage, aber es ist auch gut zu erklären, es ist auch eine praktische Hilfe in der Seelsorge. Wenn wir mit Sünde brechen wollen, dann ist es, denke ich, ein unweiser Rat zu sagen, mach das nicht mehr. Sondern der weise Rat ist, mach das. Ja, der Dieb, er soll nicht mehr stehlen, sondern er soll arbeiten und er soll sich sein Geld verdienen. Es ist die Lila-Elefant-Problematik. Ja? Nicht zu sagen, denk nicht an Lila-Elefanten, sondern mach etwas anderes. Und stell dir vor, wenn du in deinem Leben mit dieser Liste beschäftigt bist, wenn du sagst, ich will in Tugendhaftigkeit, Christusähnlichkeit, standhaften Ausharren, Geduld, wachsen, ja, wie soll denn da Raum noch sein, um zu sündigen? Und deswegen schiebt Petrus hier, ja, zieht wirklich unsere Augen auf Gott hin und dahin, wer er ist. Und dass wir auch so leben. Eine unglaubliche Ermutigung. Ich hoffe, dass für euch, wenn ihr mit Sünde kämpft, eine Ermutigung, das hier zu nehmen und zu sagen, das kann ich machen. Das ist, was Petrus mir mitgibt in meinem Kampf gegen die Sünde. Mir diese Liste anzugucken, Christus anzuschauen und zu sagen, das will ich auch in meinem Leben machen. Und ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ich weiß, es ist warm, aber der letzte Vers hat es auch nochmal richtig in sich. Lasst uns den letzten Vers nochmal zusammen lesen und genießen. Hier heißt es, denn so wird euch reichlich gewährt werden. Also wenn wir wachsen, wenn wir diese Liste nehmen, wenn wir unsere Berufung festmachen, dann wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Erinnerst du dich noch an den Epikureo, der überschwänglich und großzügig die Feste veranstaltet? So wie wir überschwänglich und großzügig unserem Glauben die Dinge hinzutun sollen, kommt dieses Wort hier wieder vor. Dieses Eingang gewähren ist dieses gleiche Wort Epikureo. So wird Gott uns reichlich, überschwänglich und großzügig in das Reich Gottes hineinführen. Und wir werden dann mit wehenden Fahnen eingehen, nicht hineinkriechen und es gerade so geschafft haben, sondern mit erhobenen Hauptes. Nicht, weil wir so groß und so stark waren, aber weil Gott es getan hat. Und Spurgeon hat folgendes Bild verwendet, ich fand das sehr schön. Er sagt über diese Stelle, du sollst nicht in den Hafen geschleppt werden, wie ein leckgeschlagenes, mit Wasser vollgelaufenes Schiff, sondern du sollst einlaufen wie ein voll getakeltes, also ein voll ausgestattetes Schiff mit gesetzten Segeln, alles sauber, die Seile stramm und du sollst reichlich Einlass in den schönen Hafen der ewigen Glückseligkeit haben. Wir sollen eingehen, deswegen sagt Petrus, wir sollen eingehen mit völliger Zuversicht. Wir sollen wissen, dass wir bei ihm sind, unser Leben frei haben von Unsicherheit und Zweifel. Auf der anderen Seite, der Christ, der fruchtlos ist, er wird nicht so eingehen wie ein voll getakeltes Schiff, sondern wie es in 1. Korinther 3,15 heißt, wo es um das Preisgericht geht, ja, wenn jemand das Werk verbrennen wird, also die, die fruchtlos waren, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ja, also so gerade so verbrannt und noch mit abgerissenen Ärmeln. Aber das ist nicht, wie Petrus sagt, wir eingehen sollen, wir leben sollen. Wir sollen einfahren in die Ewigkeit als ein prächtiges Schiff. Und so wird uns der Eingang reichlich und großzügig gewährt werden, wenn wir die Geschenke Gottes nehmen, verstehen, anwenden und es priorisieren in unserem Leben, so zu leben. Ja, und wenn wir die Karriere nicht geschafft haben, ist okay. Aber wenn wir geschafft haben, zu sagen, ich war treu und ich habe daran gearbeitet und ich bin gewachsen, das ist, wie wir in das Reich Christi eingehen sollen. Und so werden wir dann zu Christus kommen. In dessen Erkenntnis wir gewachsen sind und zu dessen Erkenntnis wir unbedingt hingelangen wollten, den wir dann sehen werden in Herrlichkeit und in Ewigkeit. So lasse ich mich dich am Ende nur noch mal fragen. Was wird dir wichtig sein, wenn du stirbst? Wenn du ein Sterbebett, wenn dir ein Sterbebett gewährt werden sollte, was wird dann noch wirklich relevant sein? Wird es wichtig sein zu sagen, ich habe die und die Karrierestufe erreicht? Wird es wichtig sein, wie groß das Haus war, in dem du gelebt hast und wie groß der Garten war und wie hoch der Lebensstandard war? Wie viele Projekte du zu Hause oder auf der Arbeit abgeschlossen hast. Das wird alles nicht wichtig sein. Christus und Gott und Christus Ähnlichkeit, das wird zählen. Was zählen wird, ist die Gewissheit, auf diesem Sterbebett zu liegen und zu sagen, der nächste Schritt, den ich gehen werde, ist die Herrlichkeit zu Christus. Was zählen wird, ist jeder Moment, den du auf dieser Erde verbracht hast mit Menschen, wo sie in dir Christus gesehen haben. Wo sie gesagt haben, dieser Christus muss so herrlich und so wunderbar sein und dass auch sie ihm deswegen nachfolgen werden. Was zählen wird, ist deine Ehe, die du dein Leben lang gelebt hast mit deiner Frau und die angedauert hat und die auch basiert ist, ja, auf dem Evangelium und auf Vergebung, aber die gezeigt hat, wie herrlich dieses Evangelium ist und wie wunderbar der Plan für Mann und Frau ist. Was zählen wird, sind auch deine Kinder, wie sie Christus in dir gesehen haben und so Gottes Will auch ihm nachfolgen werden. Was zählen wird, ist Gott und nichts anderes. Und das wäre auch, dass Petrus, wir das verstehen, dass wir auf diesen Hafen schauen, dass wir nicht kurzsichtig sind, sondern dass wir auf diesen Hafen schauen und danach unser Leben ausrichten. Also was ist dir wirklich wichtig? Ich möchte dich ermutigen, diesen Text diese Woche nochmal zu nehmen, selber dich reinzupacken in diesen Text und zu überlegen, ob deine Prioritäten mit diesen Prioritäten hier übereinstimmen oder ob es da Abweichungen gibt. Deswegen investiere dich in dieses Reich. Investiere dich an deinem inneren Menschen, Gott ähnlicher zu werden. Strebe danach, ein Mann Gottes zu werden und nach seinem Herzen zu sein als ein Chef bei deiner Firma. Und als Frau Gottes strebe danach, auch nach seinem Herzen gestaltet zu sein und nicht Likes oder Followers auf Facebook zu haben. Und strebe mehr danach, auch deine Kinder Gott wohlgefällig zu erziehen und sie zu lieben, die Gemeinde zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Und lasst uns alle zusammen danach eifern und fleißig sein, so zu leben, wozu wir berufen sind. Unsere Berufung, unsere Wählung festzumachen in diesen Dingen und dass wir hinkommen zur Liebe. Dass dann wirklich auch Christus in unserem Leben sichtbar wird und er verherrlicht wird und er am Ende der Tage auch alle Ehre bekommt. Lass uns noch zusammen beten. Ich danke dir, Herr, für diese unglaublichen Wahrheiten in diesem Text. Dieser Text ist so bewegend und er provoziert unsere Prioritäten und das, was uns wichtig ist, zu verschieben und danach auszurichten, was du von uns möchtest. Herr, und so wunderbar dieser Text auch ist, so herausfordernd ist er auch für uns, das anzuwenden, das anzunehmen, das auszuleben. Und Herr, ich bitte dich dafür, dass du uns auch die Augen öffnest und uns zeigst, Herr, wie wir leben sollen. Dass du uns in den Möglichkeiten, wo wir wachsen können, in Christusähnlichkeit, in Erkenntnis, in Enthaltsamkeit, in Ausharren, in Gottesfurcht, in Bruderliebe und in Liebe, dass du uns hilfst, das zu sehen und dass wir dann aktiv werden, dass wir durch deinen Geist befähigt so leben und dass wir dir am Ende der Tage alle Ehre bringen, Herr. Bitte führe uns in diesen Hafen und führe uns in diesen Hafen als ein voll getakeltes und ausgestattetes Schiff.